Willkommen bei Business mit Himbeersaft, der perfekt unperfekte Podcast für Selbstständige und Unternehmerinnen. Mein Name ist Corinna und ich begleite dich auf deiner Abenteuerreise ins Unternehmertum. Du bekommst hier Tipps und Tricks rund um dein Business, Selbstmarketing und Mindset und immer mit einer Prise Himbeersaft und Konfetti. Lass uns dein Business aufbauen. Los geht's! So, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Business mit Himbeersaft. Heute eine richtig Special-Folge, denn wir sitzen hier mitten im Herzen von Wien in Erste Bank Campus. Gegenüber von mir der Rockstar der Startup-Szene.
Ich muss auch nicht. Nein, ist echt schade. Gleich mal einen Druck aufbauen, das ist gut. Druck aufbauen ist gut, weil dann ist die Erwartungshaltung gleich groß und dann muss man deliveren.
Nachdem ich dich jetzt schon ein bisschen kenne, ist es einfach so. Gegenüber von mir sitzt der liebe Johannes Bracher. Er war Speaker beim Happy Business Festival und ist Leiter der Startrampe. Du hast einen mega Podcast, den Glaub an dich Podcast, bist dort der Host. Und wir podcasten heute jetzt schon das zweite Mal. Das heißt, ich durfte gerade bei dir im Podcast sein und jetzt drehen wir um und ich darf jetzt die Fragen stellen. Und du bist ja ein Wahnsinn. Also ich habe heute schon so lachen müssen, weil heute, wie ich im Auto hergefahren bin, habe ich einen Himbeersaft mitgehabt und der ist schon durch das Auto geflogen, haben wir gedacht, das passt zum Spirit vom Johannes. Denn wenn ich wirklich an Machen, Umsetzen und Leidenschaft denke, dann denke ich wirklich an dich.
Ach, danke.
Und du bist auch ein Riesenvorbild von mir, was das Thema Sichtbarkeit angeht. Über das wollen wir heute sprechen. Mhm. Und du bist ja Startup-Mentor, du coachst ganz viele Gründerinnen und Gründer. Und deswegen haben wir gedacht, lass uns vielleicht heute auch darüber sprechen, was wir auch von den Startups lernen können und was so deine heißen Tipps sind. Mhm. Und bevor wir losstarten, haben wir gedacht, wir machen ein kleines Spiel.
Passt,
hast du sehr drauf? Gerne. Ja, so ein Entweder-Oder.
Entweder-Oder, ja, passt. Ja? Voll gerne.
Startup im Wohnzimmer oder Luxusbüro?
Startup im Wohnzimmer.
Buch oder Netflix?
Buch.
Anzug oder Sneakers?
Beides.
Habe ich mir fast gedacht.
Die Kombination sogar. Ja,
ich mag auch die Kombination sehr. Spontan oder Planer?
Spontan.
Unendlich Budget oder unendlich Networking-Kontakte?
Unendlich Networking-Kontakte.
Ah, spannend, ja. Das hätte ich auch genommen. Sehr cool. Bei dir hat man ja wirklich das Gefühl, dass das unternehmerische Spirit dir wirklich im Blut liegt. Bist du schon immer in der Startup-Szene unterwegs oder wie kam es dazu, dass man mal so einen Einblick in dein Leben bekommt?
Das ist familiär bedingt. Meine Urgroßeltern, meine Großeltern, meine Eltern, alle waren sie selbstständig. Wir kommen aus einer Unternehmerfamilie und es war bei uns am Abend gang und gäbe, dass wir über das Geschäft gesprochen haben. Ich selbst war dann auch, meine Urgroßeltern und Großeltern hatten ein Kaffeehaus. Mein Vater hat das Kaffeehaus dann übernommen, hat auch die Konditorlehre gemacht und die Meisterprüfung und alles. Den hat es aber nie gefreut. Der war einfach kein Zuckerbäcker. Dem hat das bald die Aufstände gefreut. Also der ist schon gern bald aufgestanden, aber zum Sporteln und nicht, um in die Backstube zu gehen. Dem hat es auch mit den vielen Gästen nicht taugt. Also das war nicht so ein Ding. Und es war im Jahr 1990, hat er dann die Konditorei und das Kaffeehaus mit dem ganzen physischen Gebäude verkauft. Und weil er kennt nur selbstständig sein, hat er jetzt ein neues Unternehmen gemacht. Und weil meine Mutter Balmers-Verkäuferin gelernt hat, war dann relativ klar, okay, sie machen ein Modegeschäft aus. Denn in Bad Ischl, in meiner Heimatgemeinde, hat es da noch wenig bis gar nichts gegeben. Und damals hat die örtliche Raiffeisenbank was neu gebaut und dort sind sie hineingegangen. Und ich kann mich noch erinnern, mir hat das immer schon vertaugt, bin immer schon ein bisschen modeaffin gewesen, auch dann durch die Eltern so geworden. Und ich bin dann mit auf die Modenmesse gefahren, weil es hat mir einfach taugt, es hat mir Spaß gemacht. Und dann kommst du mal so in Kontakt und in Berührung, ne? Was sind Abverkaufsquoten, wie stellt man so ein Sortiment zusammen, auf was kommt es so an, und das war alles noch vor digitalen Zeiten so bin ich mit diesem Unternehmertum immer groß geworden. Ich habe zwei Geschwister, eine Zwillingsschwester, die hat das überhaupt nicht interessiert, und mein großer Bruder war ein begnadeter Sportler, ist jetzt noch immer ein braver Sportler und der war schon immer im Sportbereich tätig. Früher war er Skifahrer und jetzt ist er bei einer großen österreichischen, mittlerweile internationalen Skimarke Rennsportdirektor. Das heißt, das war immer so das Thema Unternehmertum, was ich da vorgelebt bekommen habe. Da muss man wissen, dass ich ein sehr schlechter Schüler war, also wirklich Worst-Case-Schüler. Ich wünsche keinem Elternteil so einen Kind wie mich, zumindest was die schulischen Leistungen betrifft. Und wie ich dann trotzdem irgendwie mit Ach und Krach die Hackmatura geschafft habe, habe ich meinen Job gesucht. Also war zuerst noch beim Bundesheer in Damsweg und habe mir dann einen Job gesucht und habe dann irgendwann, während ich dort gearbeitet habe, gesagt, nein, ich muss noch nebenbei ein bisschen was studieren. Denn meine Eltern haben in Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wie man bei so jetzt kann man gut sagt, und auf einmal haben sie gesagt, nein, diesen Wahnsinn unterstützen wir nicht, du bekommst kein Geld mehr von uns. Hat gepasst, weil wir haben dann einen Vollzeitjob gesucht und ja. Und habe dann damals den Schwerpunkt unter der Unternehmensgründung gemacht. Ich habe an der Johannes Kepler Universität Sozial- und Wirtschaftswissenschaften studiert und damals den Schwerpunkt eben Unternehmensgründung gewählt, weil mir das immer schon vertaugt hat. Ich wollte immer schon Unternehmer sein, aber ich leide ja oder habe an dem gelitten, was viele andere auch haben, ist, ich kann ja nichts, ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Und ja, habe dann dort den Schwerpunkt gemacht, der mir taugt hat, und habe dann irgendwann einmal das Studium abgeschlossen. Und jetzt auf die Frage zurückzukommen, Unternehmertum, lasse ich ein paar Sachen aus, habe dann selbst einmal mit einem Freund gegründet und wir hatten eine grandiose Geschäftsidee, von der ich noch immer zutiefst davon überzeugt bin, dass sie in der heutigen Zeit richtig gut funktionieren würde. Nur das war auch das erste große Learning, wenn man ein Startup gründet und ein Unternehmen aufbaut. Ich bin ein großer Fan von Diversität, wobei Diversität für mich nicht bedeutet, dass ich 10-mal am Tag mein Geschlecht wechseln kann, sondern Diversität bedeutet für mich, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Kompetenzen, unterschiedliche Sichtweisen einzubringen. Und mein Geschäftspartner und ich hatten aber das Riesenproblem, wir waren komplett ident. Wir beide waren Marketer, wir beide waren Vertriebler. Uns hat das Verkaufen mehr taugt, als wir das Rechnungen stellen. Uns hat das überhaupt nicht interessiert, am Produkt zu arbeiten. Wir wollten einfach nur verkaufen. Und das war das große Learning. Und das sage ich auch mittlerweile jedem Startup. Jedes Gründerteam braucht einen Johannes Bracher, zwei Johannes Bracher sind eine Katastrophe. Und das ist das, was ich in meinen ganzen Vorträgen auch sage und beim Coaching, wenn ganz frühen Gründer kommen, sage ich, schaut, wie divers seid ihr aufgestellt, welche unterschiedlichen Fähigkeiten habt ihr. Es ist gut und wichtig, wenn man sich gut versteht. Aber noch wichtiger ist, dass jeder etwas kann, was der andere nicht kann. Und vor allem die essentiellsten Fähigkeiten, also die, die es braucht, damit das Geschäft abhebt, die müssen im Gründerteam vertreten sein. Denn es nutzt mir nichts, wenn ich super Software programmieren will und keiner kann programmieren. Das heißt, die Kernkompetenzen müssen vorhanden sein und der Rest, der passiert dann beim Gehen.
Mhm, total spannend. Würdest du fast sagen, ein kurzer Sidestep, dass Unternehmen erfolgreicher sind, wenn sie zu zweit oder zu dritt gründen?
Ja, auf jeden Fall. Zu zweit, zu dritt halte ich für gescheit. Erstens mal, weil einer alleine kann nicht alles können. Punkt eins. Das heißt, du bekommst ja neue Fähigkeiten mit ins Team. Das zweite ist, du bekommst neue Sichtweisen hinein. Und nochmal, ich versuche sehr reflektiert zu sein, aber jeder Mensch hat einen blinden Fleck. Und es gibt Dinge, die man selbst nicht sieht, weil man das nicht erlernt hat, weil es die Sozialisierung nicht mitgegeben hat, weil auch das Wissen dazu nicht reicht. Und das bedeutet also, es ist gut, wenn man da mal mehrere Sichtweisen, mehrere Meinungen hat. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ein Gründer oder eine Gründerin arbeitet, schätze ich mal, so zwischen 70 und 80 Stunden in der Woche. Das ist im Vergleich zum Angestelltenverhältnis sehr viel. Zwei Gründer können in derselben Zeit 140 bis 160 Stunden und drei Gründer über 210 Stunden arbeiten. Was will ich damit sagen? Je mehr ich habe, desto mehr bringe ich weiter. Punkt 2. Dritter Punkt. Was ist, wenn mal jemand krank ist, wenn man auf Urlaub fahren will, wenn man mit seiner Freundin, Freund, Affäre oder sonst irgendwas Zeit verbringen will, dann ist es auch gut, wenn andere da sind und weiterarbeiten. Dritter Punkt, warum ich Gründungen in Teams für besser halte. Und der vierte Punkt ist auch, man sieht mehr. Zwei Augen sind gut, vier oder sechs Augen sehen mehr. Das bedeutet, man kann auf Veränderungen am Markt, man sieht sie früher oder man sieht sie, man hat eine andere Sichtweise darauf. Man hört auch mehr. Man nimmt vielleicht Kundenfeedback und da komme ich wieder zu den unterschiedlichen Kompetenzen zurück. Man nimmt Kundenfeedback unterschiedlich wahr, wo sich der eine nur denkt, okay, das stört ihn halt, könnte der andere schon hören, hey, das ist ein massiver Painpoint, wenn wir das nicht lösen, dann verlieren wir den Kunden. Das heißt, gründen im Team, ja, zwei bis drei, perfekt. Vier ist meiner Erfahrung nach die Schmerzgrenze, dann wird es, glaube ich, kritisch.
Super spannend. Wir haben hier viele Zuhörerinnen auch, die Einzelunternehmer sind. Einzelunternehmerinnen, so wie auch ich gestartet habe. Und ich muss auch sagen, ich hätte mich am Anfang gar nicht getraut, mich gleich mit jemandem zusammen auf ein Backel zu hauen, weil man sagt, das ist ja wie heiraten. Was würdest du vielleicht Menschen sagen, die vielleicht jetzt schon ein bisschen allein unterwegs sind? Siehst du da Erfolgschancen oder sagst du, Ziel darf schon sein, jemanden zweiten zu finden?
Also auch da, ich habe selbst noch bin selbst noch selbstständig mit meiner Unternehmensberatung. Und auch da, ich könnte mir nicht vorstellen, weil bei mir ist das ein klassischer Side-Hustle, wie man das jetzt im Startup-Deutsch sagen würde. Das würde nicht Sinn machen, dass man einen zweiten oder einen dritten an Bord holt, weil ich nicht vorhabe, das jetzt größer zu machen, sondern das rennt so, wie es rennt. Aber jetzt kommt der wichtige Punkt, um auf die Frage zurückzukommen. Wenn man alleine glücklich ist, ist das top. Ich würde mir halt Netzwerkpartner hereinholen. Warum? Denn was passiert, wenn einmal ein Auftrag daherkommt, wo ich sage, den kann ich alleine nicht abarbeiten oder werden auch Ressourcen gefragt, die ich selbst nicht habe, dann kann ich da jemanden dazu holen. Also was würde ich machen? Ich würde mir ein Partnerinnen- und Partnernetzwerk aufbauen, wo Menschen dabei sind, die ähnlich ticken, aber unterschiedliche Fähigkeiten haben und Dinge umsetzen können, die ich nicht kann. Denn das mache ich auch. Ich bekomme hin und wieder Anfragen, wo ich dann so, tut mir leid, das kann ich nicht oder das mache ich nicht oder das will ich gar nicht machen. Aber ich habe jemanden, der das kann und der das viel, viel besser macht wie ich. Connecte den, bring dem Lead ihm, also den Hot Lead, der kriegt von mir ein Hot Lead. Und dafür weiß ich, hey, wenn der das nächste Mal so einen Auftrag hat, dann schmeißt er mir den zu. Und jetzt, weil warum? Dann habe ich einen Multiplikator, einen Hebeleffekt. Ich bringe jemanden einen Lead, weil wenn ich jetzt nur sagen würde, ich habe dort niemanden in meinem Netzwerk, dann wäre der weg. Aber so bringe ich dem einen und dann weiß ich, ah, der hat jetzt, weil er diesen Netzwerkgedanken hat, weil er ja, so ein ähnliches Mindset hat wie ich, von der mal einen Auftrag kriegt, den er selbst nicht machen kann oder will oder weil er keine Ressourcen hat, dann kriege ich den. Also ist das auch ein Akquise-Tool. Und deshalb bin ich immer ein Fan, in Netzwerken zu denken und auch ganz wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen, sich gegenseitig zu helfen. Denn der Thorsten Töller, der Gründer von Fressnapf, hat das wunderbar formuliert, indem er gesagt hat, nichts macht erfolgreicher, als andere erfolgreich zu machen.
Schön.
Und das ist ja das Schönste, was es gibt, wenn die Menschen rundherum erfolgreich sind, denn man profitiert ja davon. Auch wenn man vielleicht nicht ganz so erfolgreich wird, aber der Erfolg färbt ab und allein dieses Mindset und dieses Positive sorgt dafür, dass man motivierter durchs Leben geht.
Ah, das ist so schön und wenn man dich beobachtet, weiß man, dass du das auch lebst. Und du bist ja der Mega-Netzwerker auch, also auf LinkedIn und auch in der realen Welt. Wie hast du dir da dein Netzwerk aufgebaut?
Naja, erstens mal, da kommen mehrere Sachen zusammen. Das erste ist, man sollte mal nicht beliebig sein. Was meine ich damit? Der ehemalige bayerische Ministerpräsident hat das mal so schön formuliert, indem er gesagt hat, everybody's darling is everybody's step. Ja, es gibt da draußen genug Menschen, die sagen, der Johannes Bracher ist ein Vollidiot. Der Johannes Bracher ist ein Trottel, den braucht man nicht. Tut das weh? Ja, natürlich ärgert mich das, aber ich habe damit gelernt zu leben. Denn Menschen, die mich nicht mögen oder die mich für einen Trottel halten, die halten mich aus welchem Grund auch immer für einen Trottel. Und das Beste ist, ich kann mich, aber ich bleibe in Erinnerung. Und jetzt zum Netzwerken. Also man muss einmal damit leben können, dass einem nicht jeder mag. Das ist einmal ganz wichtig. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich bin ein großer Fan, dass man Menschen gegenseitig hilft. Denn, ich sage das immer so salopp, ich kann ja nicht viel. Aber ich kenne Menschen, die viel können oder Dinge besser können wie ich. Und wenn man die zusammenbringt, dann hat es immer einen Netzwerkeffekt. Der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, ich bin gerne in Gesellschaft. Ich gehöre zu den Menschen, die fortgehen müssen, die gerne unter Menschen sind. Mir gibt das Kraft, mir macht das Freude. Für mich ist das Motivation. Und dann habe ich einen gewissen Schmäh auch, der nicht immer gut ankommt, aber er 80-90% der Fälle kommt er gut an. Ich glaube, dass ich ein relativ großes Allgemeinwissen habe und das sorgt dafür, dass man andere Menschen kennenlernt, dass man in Erinnerung bleibt. Und dann kommt nochmal was dazu. Ich habe grundsätzlich, sehe ich einem Menschen eher das Gute als das Schlechte. Das heißt, wenn ich jemanden, wenn ich Menschen connecte, dann weiß ich, irgendwann wird er mir angefallen tun. Oder irgendwann wird der das Investment zurückkommen. Und das alles zusammen sorgt dafür, dass ja dann gewisse Netzwerke entstehen. Das ist mal ein wichtiger Punkt und was man dann auch nicht vergessen darf und das übersehen viele, Netzwerke gehören gepflegt. Das bedeutet, man muss dort hinein investieren. Wenn nur nehmen funktioniert auch nicht. Genauso wie nur geben nicht funktioniert, weil wenn ich nur gebe und nie was zurücknehme, dann ist das was Einseitiges. Netzwerk ist gegenseitig, ein Wechselspiel der Kräfte. Und auch da, das bedeutet, man muss Netzwerke pflegen, man muss hinein investieren, man muss sich gegenseitig unterstützen. Und wenn man das macht, dann funktioniert es. Und ich muss immer schmunzeln, wenn mir gesagt wird, du bist so der super Netzwerker, das höre ich doch das eine oder andere Mal, dann denke ich mir immer, naja, das Einzige, was ich tue, ist, ich versuche, andere Menschen erfolgreich zu machen und profitiere von denen. Denn dann lerne ich ja selber was. Und wenn es nur das ist, dass ich lerne, wie es nicht funktioniert, dann bin ich auch schon froh, dass wer andere den Fehler für mich gemacht hat. Also auch da, Grundvoraussetzung ist, Menschen mögen, Menschen zuhören, den Mehrwert suchen, dann kommt es von selbst, wenn man auch bereit ist, das Ganze zu investieren. Das ist ein Hocken. Das ist übersehen viele.
Wie viel, das glaube ich sofort. Und du warst ja damals auch so lieb vom Happy Business Festival und da habe ich einen Zoom-Call mit dir bekommen und ich habe mir gedacht, bist du narrisch? Jetzt ist der Johannes, kennt mich noch gar nicht, aber er nimmt sich Zeit für mich. Und ich habe das zuerst gar nicht glauben können. Also ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ist das, machst du das immer oder wählst du das bewusst aus, mit wem du dich vernetzt und triffst?
Also
ist ja auch eine Zeitfrage. Ich meine, irgendwann sollte man ja auch mal was arbeiten.
Das stimmt natürlich, aber erstens mal, ich glaube, früher habe ich alle Termine gemacht, jetzt mache ich fast alle Termine. Was ist der Unterschied? Wann ich im Vorhinein weiß ich ja ungefähr, was die Person von mir will. Mhm. Und wenn ich weiß, der Person kann ich sowieso nicht helfen oder der Person will ich auch nicht helfen, ist auch immer ein wichtiger Punkt, dann sage ich, du, ich glaube, das passt nicht. Wenn ich aber merke, da ist eine Person, die ein Feuer hat, die für etwas brennt, die was umsetzen will, die begeistern will, die, um Philipp Martin zu zitieren, der Großes schaffen will, naja, dann wäre ich ja dumm, wenn ich der Person nicht helfe. Denn warum? Jetzt war ich da beim Happy Business Festival, was mir selber extrem viel Spaß gemacht hat und wo ich nachher 1,5 Stunden mit Unternehmerinnen gesprochen habe und diese, oder ich glaube 1,75 Stunden waren es, und in diese 1,75 Stunden habe ich selbst wieder für mich Sachen mitgenommen. Ich habe Dinge reflektiert oder anders gesehen. Das heißt, ich habe wieder was gelernt. Ich bin wieder um 1 Millimeter gescheiter rausgegangen, als ich reingegangen bin. Und das ist ja ein absoluter Win-Win. Punkt 1. Punkt 2. Ich wünsche mir immer, dass es Menschen gibt, die anderen Menschen helfen. Denn irgendwann brauche ich auch Unterstützung. Und diese Unterstützung brauche ich relativ oft. Und dann möchte ich auch, dass Menschen sich Zeit nehmen für mich, für meine Probleme, für meine Herausforderungen, für meine Wünsche, aber vielleicht auch mal für meine Ängste. Und ich kann doch nicht von jemand anderen etwas verlangen, wenn ich selbst nicht bereit bin, das auch zu tun. Und das ist der Selbstanspruch, den ich für mich habe. Ist es immer angenehm? Nein. Ärgere ich mich? Ja, regelmäßig. denke ich mir dann, na, das hast du jetzt wieder Not gehabt, dass die mit dem jetzt du triffst oder mit dem nur auf einen Kaffee gehst oder mit dem nur auf ein Bier gehst. Aber ich mache es, weil ich dadurch weiß, dass, wenn ich einmal in der Situation bin oder ich hoffe, dass dann Karma oder der liebe Gott dann sagt, du schau her, der hat das jetzt schon so oft gemacht, den lassen wir jetzt nicht fallen und den unterstützen wir. Und allein diese Motivationen, diese unterschiedlichen Motivationen sind der Grund, warum ich das dann mache und warum ich mich auch da gerne als Challenger oder als wer was auch immer zur Verfügung stelle.
Wahnsinn. Wie viel Zeit, würdest du sagen, investierst du so pro Monat in dein Netzwerk?
Zeit ist relativ, formulieren wir es in Prozent. Ja, ich würde schon 25% bis 30% gehen in dieses Netzwerken hinein. Oder anders formuliert, unter der Woche bin ich fast keinen Abend zu Hause, weil ich bei zig Veranstaltungen bin. Entweder weil ich Vorträge halte oder auf Netzwerkveranstaltungen gehe. Ein Abend, den habe ich mir jetzt mittlerweile, da muss ich immer zu Hause sein oder darf ich zu Hause sein, weil es Gott sei Dank Menschen gibt, einen Menschen gibt, der zu Hause auf mich wartet. Und mit der Person verbringe ich ja sehr gerne Zeit. Also das haben wir uns ausgedealt, aber sonst bin ich unterwegs und versuche halt wirklich Wissen aufzusaugen, Kontakte kennenzulernen. Auch da wieder eine kurze Anekdote. Ich habe aus irgendeinem Grund, ich habe letztes Jahr 2024 endlich meinen MBA abgeschlossen. Das war schon peinlich genug, so lange habe ich dafür gebraucht. Aber was ist passiert? Ich bin wie so oft, ich komme immer sehr knapp, also ich bin jetzt doch eher immer auf der pünktlichen Seite zu Hause. Und komme dorthin und dann sitzen dort die anderen, die mit mir die Abschlussprüfung haben, sitzen dann schon da und sagen, wir haben schon auf dich gewartet. So, ja, grüß euch und reden wir so. Und dann kannten mich dich alle. Und dann hat sich herausgestellt, dass von den 7 Personen, die dort waren, haben 2 meinen Podcast gehört und haben dann herum erzählt, was dieser Podcast ist und wer ich bin, was ich mache. Und dann hat der andere gesagt, er hat mich dort, jetzt weiß er wieder, wer ich bin, weil er hat mich dort schon mal auf einer Bühne erlebt. Und dann hat sich herausgestellt, dass es einer, unter anderem war einer der Vertriebsleiter der Firma Würth. Und allein, was ich dann, ich habe mich dann mit dem einmal auf einen Café getroffen, also er war dann zufälligerweise in Linz, hat er mich angerufen und sage, ja passt, komm bitte auf einen Café. Dann haben wir sich eineinhalb Stunden, sind wir beieinander gesessen und ich habe wieder so viel gelernt. Und andere Sichtweisen. Ich habe wieder gelernt, wie so ein Konzern tickt. Ich habe gelernt, wie er Vertrieb versteht. Ja, das ist ja ein super Geschenk. Also auch unverhofft Dinge als Chance zu sehen, gehört da auch, gehört da auch dazu. Und ja, also 25 bis 30% maximal der Zeit versuche ich da in Netzwerke hinein zu investieren.
Das heißt, Netzwerk ist ein Riesenthema und auf der anderen Seite verbinde ich dich halt total auch mit Sichtbarkeit. Also mich wundert es nicht, dass die Leute dich kennen, weil du auch sehr stark auf LinkedIn unterwegs bist und der Glaub an dich Podcast, der ist ja auch preisgekrönt vom Ö3 Podcast Award und der Corporate Podcast in Österreich. Ein Wahnsinn.
Ja, das ist eine Sondergeschichte dazu erzählen, wie der entstanden ist, aber auch da gleich wieder tun, machen ist besser wie reden, denn viele reden darüber und wir haben es dann einfach gemacht. Aber zum Thema Sichtbarkeit und LinkedIn, ich gebe das offen und ehrlich zu mir haben schon einige Netzwerkpartner und Geschäftspartner gesagt, du Hannes, du weißt so viel, teile das doch mit Menschen. Und ich habe dann immer gesagt, kein Mensch interessiert das, was ich poste. Die halten mich alle für einen Selbstdarsteller, die halten mich für einen arroganten Schnepfen, vielleicht dann noch welche für einen Schönling, weil ich doch ein bisschen eitel auch bin. Die halten mich für selbstverliebt. Ja, bin ich auch zu einem gewissen Grad. Aber ich habe nur an das Negative gedacht, warum ich es nicht mache. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt mache ich es. Und auf der anderen Seite, weil ich mir gedacht habe, hey, ich freue mich jedes Mal, wenn ich was Cooles auf LinkedIn lese oder auch auf Instagram oder auf Facebook oder sonst irgendwo auf den digitalen Plattformen, wenn ich da was Cooles sehe, wenn ich da was Cooles höre, dann freue ich mich. Und vielleicht bin ich für ein, zwei andere Menschen, genau kann ich in dem Moment das delivern, was sie suchen und was sie brauchen. Und wenn sie das nicht tun, dann nicht. Und habe mich dann auf das Positive konzentriert. Habe dann mit angefangen, mit ein, zwei. Dann habe ich gedacht, dann habe ich gesehen, ja, das funktioniert. Und auf einmal kommt die Reichweite. Und dann sind ein paar gute Sachen gekommen. Natürlich, ich wurde auch schon beschimpft. Aber hey, that's it. Damit muss man leben. Denn, wie gesagt, es nicht jeder liebt dich. Dem muss man sich auseinandersetzen. Aber ich habe dann gesehen, hey, 95-98% der Menschen taugt es. Und dann ist mir einer im Fitnessstudio zu mir gekommen und sagt, du Hannes, ich habe mir letztens deine 24 Dinge, die ich 2024 gelernt habe, die habe ich mir herauskopiert, voll gescheit. Und vor kurzem war ich Fußball schauen, weil ich ein riesengroßer Fußballfan bin, war ich eingeladen beim FC Bayern und einer, der mich eingeladen hat, ist Geschäftsführer einer Firma, die eine riesengroße Sky-Lounge hat, eine Skybox dort hat. Und dann war ich dort und dann sagt er auch zu mir, du Hannes, deine 24 Lessons Learned 24 habe ich meine Mitarbeiterinnen geschickt, weil ich gesagt habe, schaut euch mal das an, da ist was Gutes dabei. Und dann habe ich gedacht, hey, das waren nicht denn irgendwelche Eierbeeren. Entschuldigung, wenn ich jetzt so sage. Ja. Das sind ja, da habe ich mir schon gedacht, hey, cool, Feedback war lässig, habe mich gefreut. Und wann es nur zwei Menschen waren, es waren dann eh viel, viel mehr. Aber wenn es nur die zwei waren, die sagen, dann nehme ich mir zwei, drei Dinge mit, dann bin ich schon happy. Und genau um das geht es mir. Ich natürlich, ich bin da auch, versuche da selbstreflektiert zu sein. Ja, natürlich freue ich mich, wo ich im Mittelpunkt stehen kann. Und natürlich ist das auch fürs Ego gut, wenn jemand sagt, bah, Johannes, das war geil, was du gemacht hast, oder das war super, oder das war gescheit. Ja, natürlich freue ich mich da. Ich würde mir selbst anlügen. Und das will ich ja nicht. Aber hauptsächlich in 90% der Fälle mache ich das, weil ich damit hoffe, anderen Menschen zu helfen und weil ich dadurch wieder spannende Menschen kennenlerne oder auch an Dinge erfahren kann und lesen und selbst wieder lernen kann, die ich selbst nicht weiß. Und das ist mir immer ganz wichtig. Ich will jeden Tag auf die Nacht gescheiter ins Bett gehen, wie ich noch früh aufgestanden bin. Das müssten aber nicht tausende Schritte sein, sondern es will nur ein Schritt oder ein Millimeter oder eben diese 1%-Methode, die dann dafür sorgt, dass man selbst besser wird. Wenn mir das gelingt, mega happy. Und wenn ich vielleicht für jemanden der bin, der einen kleinen Beitrag, vielleicht an einem Tag X dieses 1%-Tor, dann haben wir beide gewonnen.
Boah, das ist so schön. Und wenn man dir so zuhört, also ich bin gleich motiviert, wirklich. Also dieser Ansatz, anderen Menschen zu helfen, gleichzeitig damit in die Sichtbarkeit zu kommen, kannst du das manchmal glauben, dass du machst, dass das so eine Wirkung hat für andere? Das ist total schön. Ich meine, dass das ausgedruckt wird und an andere weitergereicht wird, ist total cool.
Ja, also manchmal natürlich, ich versuche mich da schon nochmal einzunorden, wer ich bin. Ja. Ich bin jetzt kein Philosoph, ich bin nicht mega gescheit, ich bin nicht super unternehmerisch erfolgreich, aber was ich bin, ist eben, ich scheiß mir halt nichts. Und wenn das, und ich glaube an das Gute und ich versuche, aber jetzt bin ich jetzt der Blinde, der nur an das Gute, der nicht die Gefahren auch sieht, aber wenn es Menschen gibt, denen das hilft, dann taugt mir das, dann motiviert mich das und das ist meine Antriebsfeder. Und auch da ein wichtiger Punkt, nochmal, ich kenne genug Menschen auch persönlich, die mich für einen absoluten Vollidioten halten, teilweise zu Recht, habe ich mich auch bemüht dafür, dass sie diese Meinung und dieses Bild über mich haben und teilweise oft auch zu Unrecht. Und dann wollte ich das mit aller Gewalt immer verändern, nur ich habe gemerkt, egal was ich jetzt sage, die mag mich einfach nicht, der bin ich unsympathisch, der Person. Ja, who cares? Konzentrier dich doch eher auf die, die das super finden und hol dir da die Kraft, hol da den Hebel, als wie, was du auf die konzentrierst, die FN-Trottel halten.
Total wichtig. Wir haben ja vorher schon gesprochen, positionierungsmäßig ist natürlich super, wenn dich nicht jeder mag und gleichzeitig persönlich tut es halt schon weh. Wie gehst du mit Kritik um?
Da unterscheide ich immer, erstens mal, von wem kommt die Kritik. Auch da wieder, ist es von jemandem, der ein Experte ist in der Sache, dann nehme ich die Kritik gerne an, oder ist es auch von jemandem, den ich als Mensch schätze. Das heißt, das ist für mich immer wichtig. Wenn das jemand ist, dem ich eine Fachexpertise, der eine Fachexpertise hat, dem glaube ich das. Wenn das jemand ist, den ich menschlich für wertvoll schätze und wo ich weiß, das ist ein toller Mensch, auch dann nehme ich es an. Denn dann versuche ich mich, aber das ist nicht die Kritik, sondern dann setze ich hin, was sind die Learnings draus? Und dann frage ich auch immer, hey, was könnte ich besser machen oder wo siehst du einen Anknüpfungspunkt? Denn dann bringt man das was, dann kann ich wachsen. Wenn aber jetzt irgendein Hans Guck in die Luft herkommt, irgendein Internet-Troll, irgendein Mensch, dessen größte Errungenschaft es ist, dass er sich seine Unterhosen in der Früh anzieht und dann irgendwelche Posting auf Facebook oder LinkedIn oder sonst irgendwas drunter postet, den kann ich nicht ernst nehmen. Mhm. Und auch da wieder hat einer regelmäßig irgendeinen Schass drunter geschrieben und dann habe ich gesagt, hey, komm, treffen wir sie. Oder mir hat mal jemand,
Habt ihr euch dann getroffen?
Nein, natürlich nicht. Okay. Denn ich mache das wirklich immer, wenn mich da jemand kritisiert, die Person schreibe ich an. Einmal habe ich mir dann sogar die Telefonnummer von der Person besorgt und habe sie angerufen. Und das war, natürlich hatte die Dame dann, es war eine Dame, leider überhaupt keine Zeit, sich mit mir zu treffen. Und dann sage ich, komm, sitzen wir sie zusammen. Zu einer habe ich mir gesagt, schau her, ich lade dich auf einen Kaffee ein, geht alles auf meine Rechnung, aber ich will wissen, wie du auf das kommst. Zu der anderen Person habe ich mir geschrieben, sage ich, du, treffen wir sie. Treffen wir sie auf einen Kaffee, sitzen wir sie zusammen, wir können gerne auf ein Bier gehen oder auf einen Spritzer, wenn du das willst, aber ich will verstehen, wie du tickst, weil ich verstehe das nicht, wie du auf das kommst. Und erfahrungsgemäß sind das die Menschen, die dann sie eh nicht trauen, entweder sie reagieren gar nicht drauf, wenn, dann haben sie keine Zeit und die dritte Person hat dann immer gesagt, nein, sie will sie mit mir E-Mail schreiben, sondern ich will mit dir nicht E-Mail schreiben, ich will mich mit dir treffen und ich will, dass du mir das, was du da jetzt hingeschrieben hast, dass du mir das unter vier Augen ins Gesicht sagst, das will ich von dir und dann will ich, dass du mir das erklärst. Und siehe da, die meisten Menschen haben nicht, um Oliver Kahn zu zitieren, die Eier, das auch dann durchzuziehen. Und wenn das, dann kann ich diese Menschen, dann nehme ich die eh nicht ernst. Mhm. Also wenn einer nicht einmal die Stärke hat und die Größe hat, das ins Gesicht zu sagen und das auch argumentativ begründen zu können, ja, den nehme ich nicht ernst. Wie soll ich denn so einen ernst nehmen? Denn das ist auch schon etwas. Wenn ich jemanden kritisiere, dem sage ich das ins Gesicht. Und das mache ich auch, wenn jemand etwas gut macht, dann rufe ich den an, schreibe ihm WhatsApp, sage, hey, voll gut gemacht, gratuliere. Und derselben Person, die etwas nicht gut macht, kann auch da ein Beispiel sagen, den habe ich mir geschnappt, sage, du, da war eine Veranstaltung, da hat er was meiner Einschätzung noch nicht gut gemacht. Und dann sage ich zu, du kommst morgen um 9 Uhr zu mir, bitte auf einen Kaffee. Sagt er, ja, passt. Dann sagt er, warum? Sage ich, du weißt was, du machst heute einen super Abend, das ist dein Abend, der hat mich eine Veranstaltung organisiert und genieße jetzt, du stehst jetzt im Mittelpunkt. Und lass das gut gehen. Keine Angst, ich mache den schlecht. Am nächsten Tag ist er gekommen und dann habe ich gesagt, du, ja, ich finde, du hast das nicht gescheit gemacht, ich finde, du hast die Person unbewusst beleidigt, ich weiß nicht, rede mal mit der Person, ob sie das ob das nur ich so wahrgenommen habe und habe ihm dann das Feedback gegeben. Und der ist hingegangen und sagt, hey, danke Hannes, das habe ich so gar nicht gesehen oder danke, das ist jetzt in der Reflexion, wird es mir auch so bewusst. Und auch da kommt dazu, wenn ich das bei jemandem mache, dann sage ich auch immer, Das ist subjektiv meine Meinung. Ich habe nicht den Anspruch, die Weisheit mit Löffel gefressen zu haben. Es gibt viel mehr Dinge auf der Welt, wo ich mich nicht auskenne, als wo ich mich auskenne. Und wenn ich jemandem etwas sage, dann sage ich auch immer zu, das ist meine persönliche Sichtweise. Punkt. Ich habe nicht den Anspruch auf Objektivität, das will ich auch nicht, sondern auch dann zu sagen, wenn ich jemandem Feedback gebe, ich habe das so gesehen, wenn du das anders siehst, fair enough, mach's weiter. Wenn du es so viel richtig hältst, ich würde es anders machen, aber ich bin ja der Person nicht böse deshalb, sondern mir ist dann nur wichtig, ich will halt auch diesen Beitrag dazu leisten, dass die Person dann diesen 1% vielleicht an den Tag hat.
Ja, das finde ich auch großartig. Zu sagen, ist auch eine andere Intention, zu sagen, ich will andere Menschen erfolgreich machen, wie du uns ja schon gesagt hast, und helfen, dass man da auch klar schief sagt. Für mich gibt es eigentlich fast auch nichts Schlimmeres, wenn man sagt, es ist eh alles leiwand, weil ich will mich ja auch verbessern. Wenn, also um diese 1%.
Ja, und es ist nie alles leiwand. So ehrlich müssen wir sein.
Ja.
Und es gibt, wir haben letztens eine Veranstaltung gehabt, 5 Jahre Stadtrampe, da waren alle nachher begeistert und alle, war so toll, so toll, so toll. Und ich bin dann da gesessen und sage, hey, schaut her, das hat nicht passt, das hat nicht passt, das hat nicht passt. Lasse ich mir deshalb die gute Stimmung vertun? Nein. Habe ich meine Bier getrunken? Ja, natürlich. Habe ich mir die Leute angestoßen? Ja, habe ich gefeiert? Nein, natürlich. Aber ich war dann nicht so euphorisch oder so blind, dass ich das, wo ich Entwicklungspotenzial habe, dass ich das nicht sehe und dann nicht umsetze.
Genau, und apropos Stadtrampe, ihr seid ja da in Oberösterreich beheimatet. Magst du uns noch erzählen, was wir da bei euch bekommen, den wir auch spannend finden?
Also vielleicht vorhin erklärt, die Stadtrampe, das ist der Startup-Hub der Sparkasse Oberösterreich. Wir sind ein 600 Quadratmeter großer Open Space in der Tabakfabrik in Linz angesiedelt. Und ich sage das immer sehr salopp, bei uns bekommst du alles außer Bankberatung. Diese bekommst du natürlich auch. Aber das ist nicht der Hauptgrund, warum man zu uns geht. Wir sind hier, weil wir da auf der einen Seite eine coole Infrastruktur anbieten, aber wir challengen Geschäftsmodelle, wir hinterfragen, wir helfen beim Entwickeln vom Businessplan, wir helfen beim Entwickeln von der Positionierung, wir stellen jene Fragen, die man sich selbst, auf die man selbst hoffentlich gar nicht kommt oder manchmal gar nicht kommt oder die der anderen ins Gesicht sagen wollen. Wir connecten, wir bringen Menschen zusammen, wir bereiten Menschen auf TV-Shows vor, auf Investorengespräche, beim Erstellen beim Businessplan, beim Pitch-Deck und so weiter und so fort. Also all das, was es braucht, damit man als Unternehmerin und als Unternehmer erfolgreich sein kann. Das sind wir, das tun wir. Ich sage immer, einer der coolsten Jobs, den man in einer Bank haben kann. Macht richtig viel Spaß, vor allem, wenn man auch selber wieder sehr viel lernt. Und ja, das heißt, wenn jemand von euch gründen möchte oder sich gerade in der Gründung befindet oder schon gegründet hat und einfach mal ein Feedback möchte, sich challengen möchte, neue Produkte entwickeln möchte oder einfach nur eine lässige Zeit in einer coolen Location verbringen will, einfach vorbeischauen. Tabakfabrik in Linz, 3. Stock, Startrampe, dort bist du richtig.
Ich habe schon Bilder gesehen, es sieht großartig aus. Dürfen da alle hin oder ausschließlich Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher?
Grundsätzlich ist die Startrampe für alle Menschen offen, wenn es ums Thema Innovation, Digitalisierung, Unternehmensgründung geht. Man muss auch, das ist auch ein wichtiger Punkt, man muss nicht Kunde der Sparkasse Oberösterreich sein. Erfahrungsgemäß wird man es dann irgendwann einmal am Laufe der Reise. Aber das ist uns ganz wichtig, wir haben da sehr barrierefrei. Wir haben auch einzelne Startups bei uns, die keine Kunden bei uns sind. Das hat aber einen Grund, warum die keine Kunden sind. Da passt es vielleicht halt gerade nicht. Die versuchen wir dann trotzdem dementsprechend zu unterstützen. Denn vielleicht passt es dann später mal, wenn sie schon erfolgreiche Unternehmer sind, 100.000 Mitarbeiter haben und dann sich entscheiden, zur Sparkasse zu kommen.
Ist das auch noch möglich? Sehr cool. Und ich würde da gerne noch von dir wissen, weil was ist der Unterschied zwischen, sag ich mal, Unternehmerin und Start-up?
Also grundsätzlich jedes Startup oder jeder Startup-Gründer ist eine Unternehmerin und ein Unternehmensgründer. Aber nicht jeder Gründer, nicht jede Gründerin ist ein Startup. Denn warum? Ein Startup ist was sehr Spezielles. Ein Startup ist grundsätzlich ein Unternehmen, das ein innovatives Produkt oder eine innovative Dienstleistung hat. Das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ein Startup ist, es gibt ja keine wissenschaftliche Literatur, keine einheitliche, aber man sagt, nicht älter als 5 Jahren. Meistens hat es irgendwas Disruptives. Also es disruptiert den bestehenden Markt, ein komplett neues Produkt oder ein bestehendes Geschäftsmodell. Beziehungsweise haben die meistens auch einen akademischen Hintergrund, vor allem einen amerikanischen. Und ich möchte das an ganz einfachem Beispiel zeigen, was viele kennen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte Taxifahrer werden und ich kaufe mir ein Taxi oder ich lease mir ein Taxi, mache die Taxifahrerprüfung, ziehe den Gewerbeschein, dann bin ich Taxifahrer, bin ich Unternehmensgründer und bin Unternehmer. Wenn ich aber sage, hey, ich baue jetzt eine Plattform, bei der sich Taxifahrerinnen registrieren können, wo die Route angezeigt ist, wo man auch sieht, was das vorhinein kostet, wo ich ein Bewertungssystem abbauen kann, zum Beispiel Uber, dann bin ich ein Startup. Obwohl beide was Ähnliches machen, in demselben Segment, in derselben Branche tätig sind, haben sie einen komplett anderen Zugang. Das eine ist ein Gründer, das andere ist ein Startup. Und da kommen wir zu einem wichtigen Punkt dazu, zu zwei wichtigen Punkten noch zum Startup, das dieses Uber-Beispiel auch gut zeigt. Es ist international fähig, dass es auf vielen Märkten funktioniert oder in vielen Märkten funktioniert und es hat das Potenzial zu skalieren. Was bedeutet skalieren? Dass ich mit ein und demselben Euro, den ich investiere, das Doppelte, das Vierfache, das Achtfache, das Zehnfache, also exponentiell mehr Umsatz beim nächsten Schritt verdienen kann. Oder wie es in der VWL heißt, steigender Grenzertrag bei sinkenden Grenzkosten. Das heißt, das sind die Merkmalsausprägungen von einem Startup versus einer Gründerin. Aber ganz wichtig, jedes Startup ist ein Gründer oder eine Gründerin, aber nicht jede Gründerin und nicht jeder Gründer ist ein Startup.
Total spannend. Danke für dieses coole Beispiel, weil diese Welt klingt halt so cool und hip, ja. Die Startup-Szene. Hast du, weil du arbeitest ja mit so vielen Startups und Gründerinnen zusammen, für dich erkannt, was unterscheidet die Erfolgreichen von denen, die es nicht schaffen?
Wie so oft im Leben, Commitment und Umsetzungsfähigkeit. Es nutzt mir nichts, wenn ich die beste Idee habe, aber nur ein Pitch-Deck bastel oder nur irgendwelche Businesspläne hinein herumdoktere. Das gehört auch dazu und ist auch ganz wichtig, aber ins Tun zu kommen. Und auch da wieder, Execution is everything. Und das ist das, was ich jedem nur sagen kann, bitte, bau deinen MVP, bau deinen Prototypen und geh so schnell wie möglich zu deinen Kundinnen und Kunden. Denn die geben dir das Feedback, was du brauchst, was sie brauchen und für was sie bereit sind zu bezahlen. Und wenn du siehst, du hast eine tolle Lösung, aber jemand ist dafür nicht bereit zu bezahlen, dann kann ja auch sein, dass du mit den falschen Menschen sprichst. Ganz ein triviales Beispiel. Hat nichts mit Startups zu tun, aber damit man auch die Denkweise versteht. Für wen baut man Produkte und wer bezahlt dafür? Die Schultasche baue ich fürs Kind. Das heißt, dem Kind muss die Schultasche gefallen, aber bezahlen tun sie die Eltern. Das heißt, auch da wieder beim Geschäftsmodell zu sein, wer sind meine Nutzerinnen und Nutzer und wer sind diejenigen, die dafür bezahlen oder dafür bezahlen soll. Denn wenn ich jetzt eine App programmiere, dann gibt es viele Kundinnen oder viele Nutzerinnen und Nutzer, die nicht bereit sind, dort 20, 30, 40, 50 Euro zu zahlen. Aber mit den Daten, die ich dort aggregiere und die ich dort bekomme und dann dementsprechend aufbereite, na, da sind andere dafür bereit, viel, viel größere Geldbeträge zu zahlen. Also auch da zu schauen, für was sind Menschen bereit zu bezahlen und sind das dann auch meine richtigen Ansprechpartnerinnen, wann die nicht bereit sind zu zahlen und sagt, okay, muss ich am Geschäftsmodell weiterschrauben.
Cool. Also schnell rausgehen und manchmal ist es aber gar nicht so einfach. Welche Ausbremser siehst du immer wieder in der Praxis?
Einer der größten amerikanischen Philosophen aller Zeiten hat einmal gesagt, Fear kills more dreams than failure ever will. Und dieses Zitat ist von Rocky Balboa. Was ich damit sagen will, ist, die größte Bremse ist nur immer, dass man Angst hat. Dass was in die Hosen geht, dass man scheitert. Ja, natürlich, kein Mensch scheitert gerne. Ich habe eingangs erwähnt, wir haben unser Unternehmen, war auch nicht super erfolgreich. Ist das angenehm? Nein, habe ich Gehörverbrauchen? Ja, natürlich, einiges sogar. Bin ich im Nachhinein froh? Na, froh bin ich nicht, dass ich gescheitert bin, aber ich bin froh, dass ich mich hingesetzt habe und analysiert habe, warum es nicht funktioniert hat. Und dass ich dort die Learnings draus gezogen habe. Also, warum kommen Menschen nicht ins Tun oder was unterscheidet weniger Erfolgreiche von weniger Erfolgreichen? Die einen machen, sie reden mit den Kundinnen und Kunden, sie antizipieren richtig, sie sind offen, sie sind neugierig und sie haben eine gewisse Fehlerkultur und auch Fehlerresilienz. Denn nur weil ich sage, Fehlerkultur bedeutet nicht, dass man mit aller Gewalt Fehler machen sollte. Nein, natürlich nicht. Fehlerkultur bedeutet, dass man die Fähigkeit hat, aus den Fehlern, die man gemacht hat, auch die richtigen Ableitungen zu ziehen. Punkt 1. Und Punkt 2 bedeutet auch, dass Fehler, sofern sie nicht grob fahrlässig sind und Menschenleben oder Existenzen gefährden, dass man sich immer hinsitzt und sagt, okay, passt, Fehler passiert, schauen wir, dass nicht mehr passiert, dass die richtigen Learnings draus gezogen werden und wir machen weiter und man reißt der Person, die dafür verantwortlich ist, nicht den Kopf ab. Denn auch das bedeutet, man muss bereit sein, für Fehler die Verantwortung zu übernehmen. Und das sage ich zum Beispiel bei mir im Team immer. Sage ich, liebe Damen, ich habe nämlich fast nur Damen im Team, sage ich, schaut her, ihr könnt das machen. Und wenn es in die Hosen geht, dann übernehme ich als Führungskraft, als euer Chef, die Verantwortung dafür. Warum? Weil ich habe euch den Freiraum gegeben und habe gesagt, macht es. Ihr macht es, ihr müsst nur garantieren, dass ihr es mit bestem Wissen und Gewissen macht und das nicht grob fahrlässig macht. Aber mir ist zehnmal lieber, wir haben was gemacht und es hat nicht funktioniert und haben dadurch was gelernt, als wie wir haben es nicht gemacht und werden nie erfahren, ob das jetzt erfolgreich sein hätte können oder nicht. Und auch da die Verantwortung zu übernehmen und wenn man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führt, da einen Freiraum zu schaffen, damit sich die auch trauen, Dinge umzusetzen.
Das heißt, wenn das Risiko einigermaßen abschätzbar ist, wenn ich raushöre, ist der bessere Weg einfach mal zu machen.
Ja, genau. Auch da wieder kleine, ein Beispiel, man muss das Risiko einschätzen können. Vor kurzem, ich mache in der Früh immer Sport und versuche dort die Zeit auch sinnvoll zu nutzen. Also wenn ich auf meinem Hometrainer, auf dem Ergometer, auf der Walzen sitze, dann höre ich Podcast oder schaue mir Dokumentation an. Und da habe ich eine Dokumentation über Michael Jordan gesehen, Air Jordan, und da hat der Arzt zu ihm gesagt, du schau her, wenn du jetzt weiter trainierst, also er hat den Arzt gefragt, was ist, wenn ich jetzt weiter trainiere und weiter Sport mache? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich wieder verletze? Sagt er, 10%. Sagt er, aha, also 90% wird nichts passieren. Sagt er, ja, stimmt, das ist die Sichtweise. Die andere Sichtweise ist auch, du hast 10 Pillen, wenn du eine schluckst, stirbst du und bei den anderen 9 bleibst du gesund. Das heißt, was will ich damit sagen? Man muss immer schauen, was sind die Konsequenzen und wie groß ist das Risiko. Wenn ich sehe, dass was in die Hosen gehen kann und das ist ein kleiner Schnitzer, ja, dann just make it. Tu es, weil das besser, man macht es. Wenn ich über die Konsequenz habe, dass dann ein Unternehmen zugrunde geht oder dass Menschenleben dafür in Gefahr sind, na dann ist mir das natürlich, das ist für mich 10% zu groß. Da muss ich dann nochmal anders verhandeln. Das ist das, was zur Fehlerkultur auch dazu gehört. Also nicht Fehler zu machen, weil Fehler um Fehler zu machen, sondern Fehler zu machen, um auch mit Dingen einzuschätzen zu lernen, umgehen zu lernen und vor allem das Richtige, die richtigen Ableitungen daraus ziehen zu können.
Das ist wohl wahr. In der Startup-Szene gibt es auch so solche Fuck-Up-Nights, wo man halt über seine Fehler spricht und über seine Learnings. Was ist es bei dir, wo du sagst, das war vielleicht sein größter Fuck-Up?
Also ich habe schon mal bei der Fuck-Up-Night gesprochen in Wien. Ah, cool. Der hat mich eingeladen, da habe ich eines dieser Fuck-Ups erzählt und normalerweise hat man immer 10 Minuten Zeit für dieses Fuck-up. Ja. 10 Bilder, 10 Minuten. Und ich habe das dann wirklich geübt zu Hause und habe dann die 10 Bilder gehabt, habe aber im daheim nur 9 Minuten braucht. Da denke ich mir, super, habe ich 1 Minuten Sparzeit, das geht so super aus. Und habe mir gedacht, na passt, überziehst halt 1-2 Minuten. Wie ich dann fertig war, alle applaudiert und super, super Stimmung, fragt mich der Dejan, wie lange glaubst du, hast du denn braucht? Ja, jetzt habe ich nicht auf durchgeschaut, aber ich schätze mal 13, 14 Minuten. Schaut er mich an, 30 Minuten.
Wow, das macht dich super sympathisch
so
gerade.
Und ich habe mich da so in die Rage geredet und auch so wie jetzt wieder, wenn ich jetzt das größte Fuck-up erzählen würde, dann würde das noch 2-3 Podcast-Folgen, glaube ich, den Rahmen sprengen. Aber was ich sagen kann ist, es war ein Fuck-up, als es unangenehm war, hat dann auch dazu geführt, dass das Dienstverhältnis, dass wir das dann im beidseitigen Einvernehmen aufgelöst haben. Aber im Nachhinein gesehen bin ich für die Vorgehensweise, was damals passiert ist, nicht dankbar. Ich bin auch nicht dankbar, dass, wie damals die Kommunikation war, aber wofür ich dankbar bin, ist, dass ich mich irgendwann dann einmal nach einer gewissen Zeit der Trauerphase und der nicht ganz so positiven Lebenseinstellung mich hingesetzt habe und geschaut habe, was ist denn eigentlich der Grund gewesen, damit das passiert ist? Und was habe ich denn am Weg dorthin falsch gemacht? Und dafür bin ich dankbar, dass ich mich dann hingesetzt habe, auch einen Dämpfer bekommen habe, den ich damals vielleicht nicht in der Intensität benötigt hätte, aber der grundsätzlich nicht geschadet hat, weil ich dadurch wieder viel reflektierter geworden bin und offener geworden bin. Und ja, also
das würde man ein extra Format machen, glaube ich.
Ja, das würde den Rahmen sprengen, ja. Ja.
Aber wenn man dir so zuhört, du tust ja extrem viel und gleichzeitig reflektierst du viel. Nimmst du dir bewusst Zeit in deinen Alltag oder passiert das jetzt zum Beispiel beim Sport, dass du darüber nachdenkst?
Ja, natürlich nehme ich mir manchmal bewusst Zeit, aber auch beim Sport. Ich mache wirklich gerne Sport und ich schaue, dass ich in der Woche einen Halbmarathon laufe. Und
du bist der Ärgste. Das ist ja Wahnsinn.
Und das ist eine reine Übungssache. Schafft jeder, wann er will. Und dann schaut das immer so aus, dass ich eine gewisse Zeit dieses Laufens dann Podcast höre. Da höre ich wirklich Podcast. Dann schalte ich aus Und dann versuche ich, das Gehörte zu reflektieren und auch eine Woche zu reflektieren. Oder wenn ich in der Früh laufen gehe, sage ich immer, höre ich in Gabor Steingart das Morning Briefing oder in Paul Ranzheimer als Podcast, weil die kommen täglich raus. Und dann schalte ich aus und dann denke ich nach und versuche auch, wenn ich auf die Nacht heimkomme, zu überlegen, was war gut, was war weniger gut. Ich treffe mich auch mit Menschen und frage, du, gib mir Feedback zu dem OM, was mache ich gut, was mache ich weniger gut, und das hilft mir, ich will ja wirklich besser werden, und das hilft auch schon auch, dass man dann selbst weiß, was kann man gut und was kann man weniger gut.
Auch eine mutige Frage, die immer wieder zu stellen.
Ja, auch, aber auch da suche ich mir natürlich Menschen aus, auf denen ich wertschätze und wo ich auch weiß, dass die das können. Da gehe ich zu jemandem x-beliebigen und natürlich mache ich das auch, frage ich dann Menschen aus meinem ganz engsten Umfeld. Nur das ist manchmal dann trotzdem, da ist dann die Beziehung manchmal zu eng, da mache ich das dann nicht. Also ich mache es schon grundsätzlich, aber nicht für alle Fragen. Denn das nimmt man dann trotzdem auch gleich mal persönlich. Aber das ist ein wichtiger Bestandteil zu reflektieren, sich nachzudenken. Denn nochmal, wer bin ich, dass ich den Anspruch habe, alles perfekt zu wissen? Im Gegenteil. Und ich will ja besser werden. Mhm. Ich will jeden Tag 1%, 1 Millimeter gescheiter werden wie am Vortag. Und wenn mir das gelingt, dann bin ich schon mega happy.
Das ist total cool. Vor allem, wenn man dich eben jetzt so sieht, also voll LinkedIn und Keynote-Speaker und was du alles machst, also sagen, auf 1% runtergebrochen, hast du jetzt auch schon öfters erwähnt, ist es auch so dein Ansatz, immer 1% besser zu werden?
Ja,
Pro Tag, kann man so sagen?
Ja, 1% ist eh schon viel, halbes Prozent reicht oft schon, aber man sollte sich nicht keine zu großen Ziele setzen, denn man überschätzt, was in einem Jahr möglich ist, man unterschätzt aber, was in 3, 4, 5 Jahren möglich ist. Das ist immer der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, und da hat du, Corinna, hast das zuerst so schön gesagt, bleiben wir beim Laufen, und du siehst, dass der Läufer bei einem Marathon 1,5 Kilometer von dir entfernt ist, dann kann man sich relativ schnell ausrechnen, wie viel schneller müsste ich laufen, dass ich den einhole. So, und dann kommt man drauf, das geht sich gar nicht aus und resigniert. Wenn ich aber sehe, dass der Athlet, die Athletin, die ich einholen möchte, 10, 15 Schritte von mir sind, dann habe ich ja, ist es viel greifbarer und viel erreichbarer. Und das ist auch das beim Besserwerden oder beim Weiterentwickeln. Ich nehme jeden Tag eine Kleinigkeit vor, eine ganz eine Kleinigkeit nur. Das ist ein ganz konkretes Beispiel. Mein Neujahrsvorsatz, der nicht immer gelingt, aber an dem ich jeden Tag hart arbeite, ist, dass ich in der Früh aufstehe. Jetzt habe ich zum Beispiel endlich, jetzt habe ich mir einen Tageslichtwecker gekauft, weil ich das Handy aus dem Schlafzimmer rausbringen möchte. So, und dass ich aufstehe und erst dann mein Handy einschalte und auf Social Media herumsurfe, wenn ich die eine Seite aus dem Buch gelesen habe, die ich jeden Tag in der Früh lese, und selbst kurz 2, 3 Minuten, nicht länger, 2, 3 Minuten reflektiere und mir vornehme, was die Aufgabenstellung des Buches ist und was das für mich bedeutet. Und erst wenn ich das gemacht habe, schalte ich das Handy ein. Gelingt mir das jeden Tag? Nein, gelingt mir nicht. Aber gelingt es mir immer öfter? Ja, gelingt es mir. Und jeden Tag in der Früh denke ich daran, und wenn es mir mal nicht gelingt, dann denke ich mir, hey, zack, heute einen Fehler gemacht, morgen nicht mehr. Gleich wieder Handy ausschalten, habe ich vor kurzem erwischt, Handy eingeschalten gehabt, nein, gleich wieder ausgeschalten, auf Zeiten gelegt, zuerst das andere machen, um nicht wieder in den Trott hineinzukommen. Und wenn man das regelmäßig macht, dann gelingt es einem. Und nochmal, nicht von heute auf morgen alles umsetzen, schrittweise. Ein Marathon, ein 5-Kilometer-Lauf, ein 10-Kilometer-Lauf, ein Halbmarathon haben alles eines gemeinsam. Es beginnt mit dem ersten Schritt. Und den ersten Schritt muss ich machen. Und nach dem ersten Schritt kommt der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte und der sechste. Mhm. Und irgendwann wird es ein Selbstläufer.
Das klingt, das hat viel Leichtigkeit drinnen, das nehme ich mal gleich mit. Und es gibt, du hast ja auch schon Triathlons absolviert.
Ja.
Und für mich sagt das aus, dass du ein sehr disziplinierter Mensch bist. Und ich frage mich, manchmal ist aber so zart und mich freut es, gewisse Dinge nicht zu machen. Wie schaffst du das?
Ja, ich hab Ironman gemacht, ich habe einen Ötztaler Radmarathon gemacht, den New York Marathon, 3 Schwimmmarathon, Skitourenmarathon, Everest, also einmal alles, was irgendwie crazy ist. Und ein wichtiger Punkt ist, auf der einen Seite Disziplin, aber auf der anderen Seite auch einmal die Nicht-Diszipliniertheit zuzulassen, wenn keine Disziplin notwendig ist. Also ich bin auch, ich würde sagen, ein undisziplinierter Mensch, ist das vielleicht das falsche Wort, aber ich bin schon einer, der den Moment auch genießen kann. Und wenn man mich am Samstag oder am Sonntag am Fußballplatz erlebt, dann ist das manchmal nicht gerade nobelpreisverdächtig.
Gott sei Dank!
Und die Wortwahl, die ich dann dort verwende, die ist auch eher Subjekt, Prädikat, Schimpfwort. Aber was ich damit sagen will, also man muss auch solche Sachen zulassen, weil sonst funktioniert die Disziplin nicht. Das ist mir der erste Punkt. Das ist meine persönliche Meinung und Einschätzung. Und etwas, was mir schon auch wichtig ist, ist, wenn ich nur Dinge mache, die mich immer freuen, dann bin ich ein beliebiger Mensch. Weil das will ich aber nicht sein. Und bei mir ist es so, das ist eine Routine, ich mache in der Früh Sport und ich versuche unter der Woche, Montag bis Freitag, in 90% der Fälle in der Früh Sport zu machen, weil es zu mir dazugehört, weil ich weiß, am Abend bin ich unterwegs, da komme ich nicht dazu und weil es auch dafür sorgt, dass der Abend, auch wenn es einmal besonders lustig ist, nicht komplett eskaliert. So, und du musst eine gewisse Routine schaffen und das muss irgendwie wie das A und O sein. Und ich habe mir halt das beibehalten, wie ich dann mit sehr ambitionierten Sport aufgehört habe, dass ich trotzdem dieses Training, dieses mich bewegen weitermache. Jetzt mache ich das nicht mehr, dass ich auf Zeit schaue oder dass ich jetzt auch auf die Geschwindigkeit schaue, sondern dass ich es mache, weil es mir gut tut, weil es mir Freude gibt und weil es extrem angenehm ist, in der Früh Sport zu machen, zu schwitzen, dann nachzuschwitzen, Kaffee zu trinken, duschen und dann in die Arbeit zu gehen, weil du auch Zeit hast zum Reflektieren, weil du deinem Körper was Gutes tust. Und so ehrlich bin ich auch, ich laufe an meinem Geburtstag immer um zwischen 2 und 3 in der Früh einen Marathon. Und natürlich, und das wissen mittlerweile einige Menschen, ich habe das letztens auch dann auf LinkedIn geschrieben, warum man das macht. Und natürlich ist es auch, so ehrlich ich versuche reflektiert zu sein, ja natürlich ist es lustig zu erzählen, ich bin jetzt schon Marathon gerannt oder schon halb Marathon gerannt. Und ich will nicht sagen angeben, aber es tut dem Ego ja gut, weil man weiß, man kann das. Und das ist auch etwas, ich behaupte immer, ich schaffe am Stand immer einen Marathon unter 3 Stunden, je nachdem, ja unter 3 Stunden 30 schaffe ich sowieso immer, in der Nacht halt, natürlich unter 4 Stunden, aber ich weiß, ich will immer fit sein, dass ich körperlich einen Marathon schaffen kann, dass ich 100 Kilometer mit Radl fahren kann, dass ich ein paar Kilometer, also 1-2 Kilometer locker vom Hocker schwimmen kann, einfach nur fit zu sein, weil es mir gut tut, weil es meinem Körper gut tut, weil es meinem Umfeld gut tut. Und dann kommt noch was dazu, ich habe zuerst gesagt, ich bin ein bisschen eitel und ich bin ein bisschen selbstverliebt, ich schaue ja gern gut aus. Oder formulieren wir es so, ja, bin ein bisschen selbstverliebt und dann kommt auch noch was dazu, ich esse gerne und ich trinke sehr gerne und ich will ja immer dieser fesche Bursch sein, wo ich jetzt so augenzwinkert das immer sage, und weil ich sehr gerne esse und weil ich sehr gerne Gutes auch trinke, muss man sich bewegen, damit man da auch mehr Platz hat, mehr Durst hat, damit mehr hineingeht.
Das kann ich sehr nachvollziehen. So herrlich. Und wenn man dir natürlich zuhört, das ist herrlich, dir zum Zuhören. Du erzählst halt auch gern Geschichten. Du hast, glaube ich, auch Storytelling-Dude bei deinem LinkedIn-Profil stehen. Und ich würde dich total noch gern fragen, du bist ja auch wirklich ein Podcast-Profi mit den Glaubern, die ich podcast. Und du hast mir vorher erzählt, zu 200 Folgen habt ihr schon abgedreht.
Also wir haben jetzt schon, ich glaube, wir sind schon über 204, 205 Folgen haben wir schon aufgenommen. Wir haben noch nicht alle ausgespielt. Und ja, und auch da wieder zum Podcast, es war als Schnapsidee oder als Corona-Idee hat es begonnen, hat man dann Gott sei Dank nach einem gewissen Proof of Concept, habe ich mit dem Frank Hasen super Burschen gekriegt, der da, ich sage mal, ist unser der Audio-Experte, der hört Dinge hinaus, die ich selbst gar nicht höre, der dafür sorgt, dass das auch fein ausschaut, mit der Julia Becker, eine, die sich jetzt darum kümmert, dass das auch auf die Plattform hinaufkommt, wo es hinaufgehört. Das heißt, ich muss, was ich am Anfang als die One-Man-Show von Johannes Bracher war, ist mittlerweile ein tolles Team im Hintergrund, und auch da wieder das umgibt dich mit Leuten, die was besser können wie du, denn dann wirst du selbst besser und so hat sich auch das Produkt weiterentwickelt.
Großartig. Was hast du denn für uns Podcaster für Tipps, um den Podcast spannend zu machen und Reichweite zu generieren? Ist ja auch so eine Sache.
Ja, vielleicht, was viele vergessen, ein Podcast funktioniert nicht, wenn man nur den Podcast macht. Du musst auch den Podcast vermarkten. Das heißt, deshalb bei uns, und auch da vielleicht für LinkedIn gleich, wenn man einen Podcast hat, bei uns kommt der Glaub an dich Podcast um jeden Montag heraus. Also habe ich und auch die Startrampe am Montag immer unseren LinkedIn-Beitrag dazu. mach den Podcast bekannt und du selbst generierst Content für deine Reichweite. Dann, was mache ich das? Ich versuche das immer so aufzubereiten, dass die Menschen kurz wissen, um was es geht, welche Themen behandelt werden und warum es uns Sinn macht, das Ganze anzuhorchen. Das heißt, du musst dir eine Vermarktungsstrategie überlegen. Der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, worüber willst du sprechen? Ich sage das auch immer, wir sind kein Sex, Crime and Comedy Podcast. Wann wir zum Beispiel, wenn ich so ein Fußballfan bin, Fußballvereine bei uns im Podcast haben. Wir hatten zum Beispiel schon den Präsidenten von Blau-Weiß Linz, den Sportvorstand von Austria Wien. Jetzt haben wir dann bald den Präsidenten und Obmann von Austria Salzburg, meinem Lieblingsverein, auch dabei. Dann sprechen wir immer über das Geschäftsmodell dahinter, über die Herausforderung, eher das Unternehmerische. Ich werde dort in diesem Podcast, habe ich nie über das Sportliche gesprochen, wie die jetzt aufstellen müssten oder wie die Spielphilosophie ist, sondern immer das Unternehmerische. Also wir haben unseren unser Markenkern, das ist ja kein Alleinstellungsmerkmal, unser Markenkern ist alles rund ums Thema Unternehmertum und ins Tun zu kommen. Also auch da Menschen aufzuzeigen, es gibt unterschiedliche Branchen, es gibt unterschiedliche Produkte, es gibt unterschiedliche Dienstleistungen, man muss es tun und das haben alle gemeinsam. Das ist alles rundherum, also finde deinen Markenkern als zweiter Punkt. Und als dritter Punkt, ganz wichtig, lass dich vor Rückschlägen nicht entmutigen, denn in den meisten Fällen, nicht überall, aber in den meisten Fällen ist es so, du startest mal mit einer gewissen Abspielquote, dann kommt Folge 2, 3, dann bricht sie ein und dann arbeitet sie sich langsam wieder nach oben. Auch das gehört dazu, das ist ganz normal, aber mach es gescheit, zieh es durch. Denn erfolgreich oder langfristig bringt es immer mehr, wenn man es durchzieht, als wenn man irgendwann einmal sagt, okay, man stellt es ein. Was schon einen Sinn macht, ist, wir uns regelmäßig evaluieren, was war gut, was war weniger gut. Manchmal haben wir Folgen, wo ich denke, boah, das wird eine geile Folgen, die horchen sich 10.000 Leute an, dann stellt sich heraus, dass sie keine 100 Leute angehorcht haben. Ja, okay, analysieren warum und dann überlegen, okay, was mache ich das nächste Mal anders, was mache ich besser. Auch da regelmäßig Feedback-Schleifen einzuziehen, zu evaluieren, aber auch da weiterzumachen. Denn, nochmal, aufgeben ist das Leichteste auf der Welt. Das ist nichts dabei.
Ja, du sagst, okay, so zack, da haut man rein, dann hat man es endlich geschafft, dann hört sich's keiner an. Oder auf LinkedIn oder auf Social Media, man kriegt keine Likes. Und ich habe es vorher, glaube ich, schon erwähnt, du bist wirklich mein Vorbild, was auch das Thema LinkedIn angeht, weil du das einfach großartig machst. Was ist das Geheimnis dahinter? Was sollen wir auf LinkedIn tun und machen, um Reichweite zu generieren?
Ich bin einmal kein LinkedIn-Profi und ich lese aber auch da wieder, ich schaue mir viel Sachen an, was andere gut machen. Und wie schon gesagt, ich versuche dreimal in der Woche Content zur Verfügung zu stellen. Der schaut grundsätzlich immer so aus, einmal Podcast. Das zweite Mal ist, versuche ich was Fachliches zu machen, entweder wo ich eine Methode vorstelle, ein Buch vorstelle, irgendwas Spannendes, wo ich glaube, das hat einen Mehrwert. Und ein drittes Mal ist es dann, versuche ich was Privates, was Persönliches. Ich teile selten was Privates, aber oft was Persönliches, wo ich sage, hey, ich war bei einer coolen Veranstaltung, cooler Vortrag gehört oder ich durfte wo was halten und das war eine lässige Veranstaltung, da gebe ich etwas mit. Und in diesem Dreiergespann, da mache ich das immer, bei mir sind die Podcast-Tage, bei mir sind die Tage immer Montag, Mittwoch und Freitag. Ich schaue, dass ich immer fast eine Woche davor den Content produziert habe, probiere auch neue Dinge aus und mache das. Und das Schöne ist ja, und auch da gleich, wenn man nicht weiß, was man posten soll, dann hilft es, wenn man sich Artikel nimmt, die einem gut gefallen hat oder einen Podcast, der einem Spaß gemacht hat, wo man was gelernt hat, wo man sich was mitgenommen hat. Und dann gibt es ChatGPT und ich mache das voll oft, dass wenn ich was Längeres, einen längeren Artikel lese, dann lese ich den, dann schreibe ich mir immer mit, was man braucht. Dann sage ich, hey ChatGPT, formulieren wir den auf so und so lang zusammen mit den wichtigsten Aussagen, denn für mich die wichtigsten Punkte sind dieses und jenes. Und dann baue ich einen LinkedIn-Beitrag draus. Verweise auch immer auf die Quelle, also überlesen, dieses und jenes gelesen, das hat mir taugt.
Ah, das ist cool. So hat man nämlich die KI-Unterstützung plus aber die eigene Meinung dazu kombiniert. Ja. Und für mich stehst du auch für Innovation. Wollen wir doch einen Blick in die Glaskugel werfen? Was aus deiner Sicht sind so Trends, auf die wir Unternehmerinnen und Unternehmer achten sollten? Was könnte auf uns zukommen? Was glaubst du?
Also, ich glaube, bleiben wir beim Thema KI, dieses wie sehe Passwort mittlerweile KI-Agenten-Thema wieder ein riesengroßes werden. Also wirklich hier diese AI-Agents, die halt Dinge für mich dann erledigen, sei es E-Mails beantworten, sei es Dienstreisen buchen, sei es nicht komplett autonom, aber sehr selbstständig operative, repetitive Dinge zu erledigen. Ich glaube, das wird ein Riesenthema sein und ich glaube auch, dass man sich über kurz oder lang das Ganze ins eigene Geschäftsmodell mit hinein implizieren muss. Das kann nämlich auch, gerade wenn man selbstständig ist und ein Einzelunternehmer ist oder ein sehr kleines Team ist, das kann helfen, Tasks, das Daily Business zu operationalisieren. Punkt 1. Das zweite Thema, was, glaube ich, noch viel, viel wichtiger wird, auch für Unternehmen, Menschen kaufen in Zukunft immer weniger Produkte, sondern sie kaufen Problemlöser oder Dinge, die einer Bedürfnis befriedigen. Wir können das im Bereich Textilien machen, wir können das im Bereich Sport machen. Man kauft etwas, wofür eine Brand steht und was ich damit ausdrücken möchte und nicht das Radtrikot, das Schweiß abtransportiert. Das kennen nämlich fast alle Radtrikots. Das heißt, es wird dann viel wichtiger sein, für was stehe ich, für was steht mein Produkt, was sind die Wertehaltung dahinter. Das wird wichtiger. Das heißt, ich glaube auch, man sollte sich überlegen, wenn man was produziert oder wenn man eine Dienstleistung anbietet, was macht es mit den Menschen? Du lernst nicht gut sprechen, damit du gut sprechen kannst, sondern du lernst damit, um Dinge zu verkaufen und Menschen zu begeistern. Also das eher die Lösung und nicht das Werkzeug dazu. Oder anders formuliert, Hilti macht das immer sehr gut. Hilti sagt, man kauft sich nicht die Bohrmaschine, sondern das Loch in der Wand. Und das wird auch im Bereich Dienstleistungen noch viel, viel wichtiger werden. Und das Dritte ist, also diesen Purpose of doing it, man kauft noch mehr Purpose-Driven und das Dritte ist eben dann auch, und da spielt das Erste und das Zweite mit, das ist diese Creator Economy. Man baut Marken, bauen Ecosystems auf, aber man baut Communities auf. Schauen wir sie mal an, Treue, fast jede Marke oder viele große Firmen haben schon Treue-Clubs oder irgendwelche Memberships, weil ich glaube, dass diese Creator-Economy auch in die klassische Ökonomie wechseln wird. Warum? Weil man da das Zweite, nämlich diesen Purpose, das, warum man etwas tut, für was man steht, viel besser transportieren kann und weil man da auf das Erste, nämlich auf die digitale Automatisierung und das Erkennen von Mustern, viel besser reagieren kann. Das heißt, wenn wir jetzt so in die Zukunft planen, was oder wie würde ich jetzt mein Unternehmen aufbauen oder wie wollen wir auch die Startrampe weiterentwickeln und auch mein privates Geschäft viel mehr auf Automatisierung zu setzen mit Agentensystemen oder mit KI-Tools. Das Zweite ist halt viel mehr die Problemlösung in den Mittelpunkt zu rücken, warum man etwas tut, und was der Mehrwert des Gegenüber ist. Und das Dritte ist, eine Community, ein Ökosystem aufzubauen, wie es du mit Happy Business Festival schon gemacht hast, damit man da eine Gemeinschaft hat, die dann auch als Hebel dementsprechend funktioniert.
Also total spannend. Ich wollte dich nämlich noch fragen, was so deine nächsten Schritte sind, auch mit der Startrampe oder bei deinen anderen Projekten.
Also bei der Startrampe ist es so, dass wir jetzt nach 5 Jahren jetzt einmal konsolidieren, aber konsolidieren im Sinne von, das war bei uns zuerst immer sehr hands-on und sehr Startup-like. Prozesse haben so ausgeschaut, wie, hey, das ist geil, das machen wir. Dass wir da jetzt einmal wirklich auch eine Mini-Prozessstruktur aufbauen. Das ist der erste Schritt. Das zweite ist, das ist auch diese Mischung aus Startrampen und persönlichem Projekt. Ich möchte so ein White Paper oder Ratgeber schreiben, zum wie baut man Communities auf, weil ich eben glaube, dass das ganz, ganz wichtig wird und das der große Game Changer sein kann von Brands, die das haben und die langfristig erfolgreich sein werden. Und dann für mich persönlich noch, ich darf ja noch auf Fachhochschulen unterrichten, ich möchte meine Lehrtätigkeit etwas aufbauen, ich möchte noch heuer 2 weitere Lehrverpflichtungen dazu bekommen.
Wow.
Das ist mein großes Anliegen, weil mir das extrem viel Spaß macht, weil ich da sehr viel Kraft auch daraus zehre und weil es mir Spaß macht und auch Freude bereitet, Menschen mein bescheidenes, unter Anführungszeichen bescheidenes Wissen zu teilen und zu motivieren. Also das sind so die 3 Dinge und privat versuche ich weiterhin sportlich zu bleiben, viele Fußballspiele von Austria Salzburg und Blau-Weiß Linz zu sehen, so viele wie nur geht, weil mir das auch extrem viel Spaß macht, da mit Freunden dann ein Bier zu trinken, mehrere Bier zu trinken über den Sieg den gemeinsamen Sieg zu feiern, aber auch über die Niederlage zu philosophieren und dass eh alles Arsch ist.
Also wir sind jetzt schon im Endspurt, aber jetzt muss ich dich trotzdem noch fragen. Also wie schaffst du alles unter den Hut zu bekommen? Ich habe das Gefühl, du schaffst mehr als andere Menschen.
Ja, jein. Also erstens einmal, ich stehe in der Früh, vielleicht 4:15 stehe ich auf. Zwischen 4:05 und 5:30 spätestens versuche ich aufzustehen. Das heißt, das ist mir das eine. Das zweite ist, und da kommt wieder das dazu, ich habe ein extrem tolles Umfeld. Ich habe Menschen rund um mich, die Dinge machen können, oder wo ich dafür sorge, dass sie Dinge machen, die einen Sinn machen, ohne dass ich jetzt dort 10-mal groß drüber schauen muss oder solche Sachen. Also auch da die Freiheiten zu geben. Das heißt, da geht, es geht was weiter. Es muss was pushy sein. Das nächste ist, ich selbst bin ein bisschen pushy. Du wirst mich selten bis nie am Wochenende mal Netflix und Chill, das bin ich nicht. Also wenn ich schon Netflix oder wenn man schon was anschaut, dann muss es irgendwo sein, was man was gibt. Aber dass ich jetzt Fernsehe, damit ich Fernsehe, das tue ich nicht. Mhm. Dann versuche ich gewisse Dinge zusammenzufassen, was aber nicht bedeutet, dass ich der volle Multitasking-Fan bin, weil das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die kann ich gar nicht so gut, wie ich selbst immer geglaubt habe oder manchmal auch glaube, aber dass ich Zeit nutze. Also wenn ich schon Fernsehen will, dann mache ich das, wenn ich am Ergometer sitze oder wenn ich laufen gehe, dass ich halt dann Podcasts höre, dass ich dort die Zeit auch nutze, mich fortzubilden. Und Dinge, die ich dann wirklich spannend finde, dann diktiere ich mir nicht selber schnell oder schreibe mir irgendwas auf. Das heißt, das zu machen. Und dann ist schon etwas auch, was dazu kommt, ist, ich glaube schon, dass ich über viele Dinge nachdenke, aber irgendwann ist genug gedacht, irgendwann kehrt gemacht und ich gehe halt relativ schnell ins Doing hinein. Denn nochmal, ein Beispiel, ich habe letztens einen super Artikel gesehen, wo ich mir dachte, hey, das ist cool, ich möchte mal so ein LinkedIn-Video ausprobieren. Dann habe ich zu meiner Mitarbeiterin gesagt, du, Victoria, kannst du das? Und sie so, ja, sie kann das. Sag ich, passt, wie machen wir das jetzt? Dann hat sie gesagt, nein, du brauchst nur das Kamerareinigerin, weil das iPhone hat jetzt eh schon diesen Bewegungsmodus-Ausgleich. Wir haben hey, ich will jetzt das Video machen, und das Video war fertig, sind, glaube ich, 28 Minuten vergangen. Ah. Inklusive, weil die Recherche habe ich schon gehabt. Ich habe mir dann nur ganz kurz den Text aufgeschrieben, habe mir dann einen Chat-GPT reingeschrieben und habe gesagt, hey, kürzen wir den so runter, dass du inhaltlich nichts änderst, dass er komplett gleich bleibt, aber dass er sich in einem 60-Sekunden-Video ausgeht. Den Text habe ich noch genommen, dann habe ich noch mal kurz drüber geschrieben, damit er wieder mehr zu Johannes passt.
Ah, ja.
Kamera genommen, den Zettel dann ausgedruckt, hinpickt, runtergelesen und fertig.
Ja, stimmt, auf TikTok habe ich gesehen, seid ihr auch schon.
Ja.
Das ist okay, sehr spannend. Boah, also ich würde vorschlagen, das muss man sich ja anschauen. Schaut unbedingt bei den Kanälen von Johannes drauf. TikTok, LinkedIn.
LinkedIn Johannes Bracher, Instagram Johannes Bracher oder Startrampe Sparkasse vorbeischauen. Dann seht ihr ein bisschen was von dem.
Und auf Instagram bist du auch, aber dann sehe ich so ein bisschen privater.
Genau, also, also Instagram Johannes Bracher mittlerweile der Name und dort ist eine Mischung aus. Da sieht man so, was ich so mache. Am Wochenende ist immer sehr viel Sport. Und dann ab nächster Woche wieder etwas mehr Fußball. und halt auch unter der Woche so ein bisschen inspirieren oder ein paar lustige Sachen, also berufliche Sachen, aber eher aus der privaten, persönlichen Sicht. Und halt auf LinkedIn ja unbedingt folgen. Johannes Bracher, Startrampe. Also Johannes Bracher, LinkedIn oder Startrampe. Dort seht ihr auch dementsprechenden Content, Hinweis und sonstige Empfehlungen.
Also ich muss sagen, ich muss das sacken lassen, da war so viel drinnen und auch total, du bist so strukturiert auch, gell? Erzählst gute Geschichten, auch zu jedem Punkt fast immer Punkt 1, 2, 3, auch spannend. Also ich habe auch das Gefühl, du hast wirklich schon viel geübt, dass du das auch einfach so raushauen kannst und du denkst schnell. Spannender jetzt, auch beim Podcasten kann ich schnell und leiser drehen, sehr praktisch.
Denn was schon noch dazu kommt, ist, ich habe extrem viel Ausbildungen gemacht. Ich investiere auch in mich. Erstens einmal, zweitens, Kommunikation ist für mich ganz wichtig. Das heißt, ich habe wirklich viele Ausbildungen gemacht, trainiere auch selbst noch, probiere selbst regelmäßig Dinge aus, weil mir das wichtig ist. Und dann mit diesen 1, 2, 3, das habe ich nicht dicht erfunden, da gibt es ja andere, die das auch so machen. Und ich habe gesehen, das hilft mir. Also versuche ich das auch zu machen. Und ich rede ja sehr gerne. Und ich rede auch sehr schnell. Ich habe mich mehrmals erwischt, weil ich sehr schnell gesprochen habe. Dann versuche ich ja trotzdem immer, was war die Frage? Und dann zu überlegen, 1, 2, 3, zack, zack, zack. Es soll auch ein Mehrwert sein. Denn nochmal, ich bin nicht der George Clooney. Ich bin Telefonsex will bei mir jetzt auch bedingt spannend sein, weil meine Stimme nicht so erotisch ist. Das heißt, ich versuche schon auch Wissen oder Mehrwert zu generieren und deshalb auch da ein bisschen Strukturiertheit.
Na, es war großartig. Ich habe ja so viel mitnehmen können. Für mich stehst du für Umsetzung. Und was ist dein bester, also du hast uns schon so viel Mehrwert gegeben, aber vielleicht so dieses, picken wir uns eins raus, wo du sagst, wie komme ich in die Umsetzung? Was ist dieser eine wichtige Schritt für dich?
Sich immer nichts zu scheißen. Wirklich, tu es. Wann du davon überzeugt bist und du es für richtig hältst, tu es. Mach den ersten Schritt. Punkt. Und das muss kein 10-Meter-Sprung sein, sondern es kann ein kleiner Schritt sein. Aber tu es.
Ja, in diesem Sinne, wirklich, Johannes, vielen Dank für diesen riesen Mehrwert. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich liebe es, mit so dynamischen Menschen wie mit dir zu podcasten und Zeit zu verbringen. Das ist wirklich ein Geschenk. Danke dir.
Ja, vielen Dank für das wirklich sehr tolle Gespräche und für die wirklich tollen Fragen, die du gestellt hast. Hat mir extrem viel Freude bereitet. Und allen Hörerinnen und Hörern, wenn es irgendwas gibt, bitte melden. johannes.bracher@sparkasse-oe.at oder auf LinkedIn schreiben. Ich freue mich, wann ich helfen kann. Und wann ich nicht helfen kann, hoffe ich, dass ich jemanden kenne, der dir oder euch dann helfen können wird.
Na, da bin ich davon überzeugt. Jetzt haben wir sogar die E-Mail-Adresse bekommen. Ich hau die sogar in die Shownotes rein. Kann sich schon festhalten. Da kommen die E-Mails. Na, vernetzt euch unbedingt mit dem Johannes. Es ist immer großartig, mit dir Zeit zu verbringen. Und wenn du jetzt auch Fragen oder Wünsche hast für unsere nächste Podcast-Folge, dann lass es mich unbedingt wissen auf Instagram oder auf Facebook und wir werden schon in einer der nächsten Folgen darüber plaudern. Wir gehen jetzt noch auf einen Himbeersaft und wünschen dir eine großartige Woche. Danke dir, lieber Johannes.
Danke, Karina.
Tschüssi, Baba.
Cheers.